Unterwegs mit Gott, so heißt die Überschrift über dieser Woche, und ich freue mich, dass diese Überschrift gewählt worden ist. Denn Jesus hat sich uns Christen ja als eine Bewegung vorgestellt. Gott hat durch den Heiligen Geist eine Bewegung ausgelöst, die seither durch alle Generationen, durch alle Kontinente und Länder der Erde gehen. Und wir sind ein Teil dieser Bewegung Gottes. Deshalb hat Gott ja die Gemeinde auch oder Jesus im Neuen Testament als sein Leib bezeichnet, weil er sich selbst durch sie in dieser Welt bewegen möchte. Das sollte uns in dieser Woche ganz neu bewusst werden. Gottes Gemeinde ist eine Bewegung, sonst würde sie schon längst nicht mehr existieren. Wir wissen, Verfolgung gab es und gibt es. Es musste sich ständig neu an neue Gegebenheiten angepasst werden. Und werde die Gemeinde nicht flexibel, wäre sie schon längst tot. Wir dürfen uns als Gemeinde an nichts binden lassen, außer an... Ja! Jetzt fühlt es sich wie beim Jugendgottesdienst an. Ja. Wir dürfen uns an nichts binden lassen, außer an Jesus und seinen Auftrag, den er uns für die kurze Lebenszeit, die wir in dieser Welt haben, den er uns gegeben hat. Nun zum Text in Nehemia. Oh, da steht was dran, das ist gut. Der Überrest des Volkes Gottes, von dem wir im Predigttext gehört haben, der war in Bewegung. Gerade Umzug aus der babylonischen Gefangenschaft zurück in ihr Land, Wiederaufbau des Tempels, Wiederaufbau der Stadtmauer. Dann wurden die Bauunternehmungen gestoppt durch Feinde. Man musste wieder flexibel darauf eingehen. Man nahm die Waffe in einer Hand, die Maurerkelle in die andere Hand. Immer war Umstellung angesagt. Das war eine abenteuerliche Zeit. Und die Leute haben wirklich Gottes Schutz und Gottes Eingreifen erlebt. Bald waren so die Äußerlichkeiten im Land halbwegs wieder in Ordnung und das Volk funktionierte so ungefähr. Und da habe ich so an Freiberg gedacht. In Freiberg sind die meisten Gemeindehäuser auch schon so wieder ganz gut im Schuss und am Dom wird noch gebaut und es wird immer schöner. Die Gemeinden funktionieren so eigentlich einigermaßen. Aber dann zurück wieder zum Volk Gottes, wurden Missstände sichtbar. Das Volk hatte sich zwischendurch ehelich mit anderen Völkern vermischt. Und davon hatte Gott ganz klar gesagt, dass sie das nicht tun sollten. Ein zweiter Punkt war, die Wohlhabenden unterdrückten die Armen so, dass die immer mehr Schulden hatten und sich letztendlich mussten sich die eigenen Verwandten als Leibeigene an ihre Verwandten verkaufen. Es war eigentlich so, dass sie Gott eigentlich nicht selbst so richtig kannten. Sie wussten nicht, wer Gott wirklich ist und was er wirklich von ihnen wollte. Und wenn wir so unterwegs sind mit Gott, dann kommen wir auch an solche Wegpunkte, wo wir merken, vieles klappt, aber irgendwie ist es noch nie so an der richtigen Stelle, wo man spürt, ja, das ist jetzt Gottes Wille. Und jetzt mach mal wirklich das, was Gott möchte. In einigen Bereichen ist man vorangekommen, in anderen Bereichen merkt man, hier ist was auf der Strecke geblieben. Und dann passiert Folgendes beim Volk Israel. Das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, hol uns die Bibel, also die damalige Version davon, und lies uns daraus vor. Esra tat es und das ganze Volk hörte ihm an diesem Tag mindestens 6 Stunden am Stück zu. Das ist beeindruckend. Wie viel Zeit haben sie mitgebracht? Also das Volk Israel war da hart. 6 Stunden Bibel hören. Gelesen war das Buch ja relativ schnell. Aber Esra und seine Kollegen, die nahmen sich auch Zeit, dem Volk den Sinn des Gelesenen richtig zu erklären. Die haben das praktisch ausgelegt und das ganze Volk fing an zu verstehen, was das Gesetz eigentlich sagte. Daraufhin fing das Volk an zu weinen, als sie die Worte Gottes hörten. Ich weiß nicht ganz sicher, warum sie weinten. Am Anfang hat Pfarrer Koburger schon was gesagt von einer Situation, als das Volk Israel weinte, als sich so das vermischte. Neues, Altes gab es nicht mehr, Neues sah man noch nie so richtig. Teilweise gab es eine Hoffnung auf was Neues. Das war irgendwie ein Gemisch. Aber eins weiß ich, wenn man weint, ist man innerlich bewegt von irgendetwas. Irgendwas geht ihnen an die Nieren. Man will, man merkt, es ändert sich was. Ich finde das ziemlich beeindruckend. Sie wollten Gottes Wort hören. Sie selbst wollten sich von Gott bewegen lassen. Und das finde ich auch eine wichtige Situation, einen wichtigen Gedanken für uns als Gemeinden. Wir selbst müssen etwas von Gott wollen. Wir selbst müssen die Initiative ergreifen und sagen, Gott, rede zu uns. Gott, zeig uns, was dein Wille ist. Und bemerkenswert finde ich, dass die Initiative nicht vom Kirchenvorstand ausging oder vom Gemeinderat, die vielleicht gesagt haben, oh, das Volk, der eine läuft in die Richtung, wir müssen die mal wieder gerade biegen. Gemeindeseminar für alle zum Beispiel. Nein, die Initiative kam aus dem Volk, aus der Gemeinde. Und das wiederholt sich ganz oft in der Bibel, dass Gott sich die Freiheit nimmt, seine Gemeinde nicht immer hierarchisch von oben nach unten zu leiten, sondern manchmal auch andersrum, dass die Chefs das machen, was das Volk sagt. Das ist doch nicht schlecht, oder? Und das erinnert mich an eine Bibelstelle, die wir leider sehen wollen. Ich lese euch nicht vor, aber es steht in der Bibel, dass wir ein Volk sind aus Königen und Priestern. Jetzt gibt es eine kleine Aufgabe. Stoßt mal euren Nachbarn an, sagt mal, hallo Priester. Und der kann sagen, hallo König. Ich muss mich vor Ihnen verneigen. Sie sind die Geistlichkeit hier unter uns. Das sagt die Bibel, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und wenn wir Könige und Priester sind, dann tragen wir auch die Verantwortung, die geistliche Verantwortung für unsere Gemeinde zusammen. Wir sind verantwortlich, uns nach Gott und seinem Willen auf die Suche zu machen, uns von seinem Wort bewegen zu lassen, damit Gottes Worte unsere Worte werden. Wir müssen uns von Gottes Anliegen bewegen lassen, damit seine Anliegen unsere Anliegen werden. Und natürlich auch von Gottes Freude, davon hören wir heute auch noch, bewegen lassen, dass das, worüber Gott sich freut, genau dieselben Punkte werden, über die wir uns freuen. Sozusagen in Übereinstimmung kommen mit ihm. Aber sie weinten auch. Sie merkten, es stimmte etwas nie, weil sie durch Gottes Wort sensibilisiert wurden für seinen Willen. Und ich kann mir vorstellen, wenn da ein Evangelist wäre, der hätte gesagt, geniale Situation, die sind völlig fertig nach meiner Predigt, die heulen, jetzt in Aufruf machen, alle, die ihre Sünden bekommen, kommt vor, Seelsorger stehen in der Ecke und das wäre das Ding für die Zeitung. Aber Esra und Nehemia sagten was anderes. Die sagten, heute ist ein ganz besonderer Tag. Dieser Tag ist Gott heilig. Deshalb hört auf zu weinen, hört auf traurig zu sein. Lasst uns zusammen eine Party feiern. Freut euch an Gott, schaut auf ihn. Gutes Essen und gute Getränke für alle. Also die haben noch geweint, als er das gesagt hat. Dann mussten die jetzt auf einmal eine Feier feiern, dass die das nie so schnell hingekriegt haben. Lesen wir, da sehen wir daran, dass die Leviten psychische Nachhilfe leisten mussten und sagten, seid still, denn der Tag ist Gott heilig, seid nicht traurig. Und dann ging das Fest langsam los, bis es ein großes Freudenfest war. Aber worüber? Es war ein Fest darüber, dass sie verstanden hatten, was Gott von ihnen wollte und wie Gott über sie dachte. Wohl bemerkt, die eigentliche Umkehr von ihren Fehlern hatte noch nicht stattgefunden. Ja, so ist Gott. Bevor wir etwas für ihn tun, möchte er, dass wir uns erstmal seiner Liebe und seiner Zuneigung bewusst werden. Wir haben ja das in den Liedern hier vorne auch mehrmals gesungen. An deiner Liebe freue ich mich. Nee, an deiner Wahrheit freue ich mich. Ich will von deiner Liebe singen. Gott möchte, dass wir als erstes in sein Angesicht schauen und seine Liebe zu uns drin sehen. Das möchte er, dass das vor der Umkehr passiert. Diese Erfahrung muss unbedingt vor der Umkehr und vor der Buße stattfinden. Ist das nicht so und wir tun Buße auf Basis von Angst, Angst vor Gott, Angst vorm Pastor, Angst vor der Hölle oder andere Ängste, dann basiert diese Umkehr auf einer ganz falschen Basis und wir bekommen einen falschen Zugang zu Gott. Unser Gottesbild wird nie das werden, was er eigentlich möchte. Er möchte uns ja sich als Vater vorstellen, der uns erstmal liebt, wie wir sind. Unser Christsein würde zu einer Religion werden, indem ich irgendwas tue, um Gott auf meine Seite zu bekommen. Nein, damit möchte Gott nichts zu tun haben. Wir werden unser Leben lang denken, Gott liebt mich, weil ich ja zu ihm umgekehrt bin. Aber Gott möchte, dass seine Liebe und seine Freude an ihm am Anfang aller Veränderungsprozesse stehen. Paulus formuliert das mal so: Oder verachtest du den Reichtum und seine Güte und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Wenn Gott Veränderungen möchte in meinem Leben, dann beginnt es eigentlich daran, damit, dass ich entdecke, wie gut Gott ist. Ähnliches sehen wir natürlich auch bei Jesus im Umgang mit Zachäus. Der sagt zu Zachäus, hast du heute Abend Zeit? Ich würde mit dir Abendbrot essen. Und Zachäus denkt sofort an ihn fest. Genau wie hier. Und wir wissen, dass Essen in der Bibel immer ein Symbol für Gemeinschaft ist. Und genau das, dass Zachäus die Güte und die Liebe von Jesus erlebt hat, sein Willen, Gottes Willen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, das hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, ab heute ändert sich alles. Gott ist es auch in unserem Leben und unserer Gemeinde wichtig, dass seine Liebe zu uns als Ausgangspunkt für alle Aktivitäten steht. Dreimal steht in dem Text diese Formulierung, dieser Tag ist heilig. Dieser Tag ist Gott heilig. Da habe ich so gleich an den 7. Schöpfungstag gedacht, wo Gott das genauso sagt, dieser Tag ist Gott heilig. Er heiligte den 7. Tag oder so steht's da. Und was machte er da? Der ruhte von allen seinen Werken. Ich kann mir nie richtig vorstellen, wie das praktisch ausgesehen hat. Aber das sollte das Volk Gottes auch erfahren. Es sollte erstmal zur Ruhe kommen und Gott begegnen und sich freuen. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass diese radikale Umkehr des Volkes im nächsten Kapitel im Nehemia beschrieben wird. Nehemia sagt: Dem Volk, dieser Tag ist heilig, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was auch übersetzt heißt oder übersetzt werden kann, ist eine feste Burg. Eine Burg, wisst ihr, was das ist? Ein Ding, Mauer, groß, man kann reingehen und ist drin geschützt. Mit anderen Worten, wir feiern heute ein Fest, denn die Freude am Herrn ist unser Bollwerk. Aus eigenem Erleben kann ich sagen, die Zeiten, wo man dieses Erlebnis gemacht hat, wo um ihn herum alles zusammenbricht, wo ihn schier der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man eigentlich nur noch eine Sache hat, woran man sich festhalten kann, und das ist Gott, wo man auf keinem anderen Boden mehr so richtig stehen kann und erlebt dann, das ist absolute Freude bei Gott. Das sind Zeiten, die man in seinem Leben nie vergisst. Und diese Momente da merkt man, da ist eine Stärke drin, die können ihnen keine Umstände bieten. Und das ist was ganz Kostbares. Die Freude, die Gott hier meint, ist nie die Freude nach gelungenen Projekten oder die Freude, wenn die Technik geklappt hat im Lobpreis, die auch sehr groß ist. Oder die Freude an guten Begegnungen. Die Freude am Herrn ist etwas Tieferes. Die Freude am Herrn macht uns in gewissem Sinne autark von dieser Welt, von dem System dieser Welt, die uns immer sagen wollen, wenn du Geld hast, hast du Freude, wenn du das hast, hast du Freude, wenn du das hast oder das hast. Sondern diese Freude macht uns frei davon. Die sagt, wo man weiß, die kommt von Gott. Und diese Freude im Herrn ist auch eine Art Grundvoraussetzung, um mit Jesus schwierige Zeiten zu durchleben und mit Jesus in Bewegung zu bleiben. Es ist ein Stück Entweltlichung, wie es der Papst in seiner Rede in Freiburg beschrieben hat. Unsere Freude, die hat ihre Grundlage im Himmel. Von da sind wir gesandt. Dieses Symbol, dass die Freude am Herrn meine Burg ist, erinnert mich auch an einen ganz bekannten Vers im Psalm 23. Da steht, da sagt David: Gott, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also ich würde normalerweise im Angesicht meiner Feinde entweder wegrennen oder zum Gegenangriff starten. Aber nie stelle ich mir vor, einen Tisch, Leckereien drauf, mich hinsetzen. Also die Feinde stehen gegenüber. Das ist ein wahnsinniges Symbol. Da bist du wirklich autark von dieser Welt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Mich erinnert diese Freude an zwei Verliebte, die im Regen stehen können, ohne Regenschirm, kalte, nasse Füße haben können oder im Kino in einem ganz langweiligen Film sitzen oder die Suppe versalzen ist und die Frisur strubbelig ist, aber denen das alles egal ist, die sagen, wow, wir haben uns zusammen, wir sind zusammen und wir freuen uns aneinander. Und diese Freude, die macht den Unterschied in unserem Leben. Nicht die Freude über die Privilegien, die wir von Gott haben, was wir alles Schönes haben, eine Gemeinde und gute Kontakte in der Gemeinde und im Himmel kommen wir vielleicht auch noch und viele Privilegien, die man so durch Gott hat. Das ist nicht die Freude, sondern die Freude an ihm selbst. Das ist unsere Stärke, die gilt es zu entdecken. Und das ist die perfekte Prävention gegen Burnout oder andere psychischen Krankheiten. Im Nachhinein wird für Gottes Volk klar, wie wichtig es war, dass sie dieses Fest gefeiert haben. Es kamen nämlich noch sehr schwierige Zeiten auf das Volk zu. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde in Freiberg, dass wir Gemeinden sind, wo das so Art das Markenzeichen ist als Gemeinde, dass die Freude an Gott unsere Festung ist, unsere Stärke. Egal, was alles auf uns als Gemeinde noch drauf zukommt und welche Veränderungen stattfinden, nichts kann uns aus dieser Festung, aus dieser Stärke herausreißen. Zum Abschluss habe ich einfach mal noch drei Fragen, über die wir noch mal still persönlich nachdenken können. Die erste Frage: Weiß ich, dass sich Gott über mich freut? Dass Gott mich anschaut und sagt: Du, ich bin begeistert von dir. Du bist mein Geschöpf und ich liebe dich, weil ich dich liebe. Einfach deswegen. Zweitens: Wohin flüchte ich, wenn ich in Bedrängnis bin? Was ist mein Ort? Kinder gehen zu Papa und Mama. Wir Christen gehen auch zu Papa. Das ist mein Gott. Wohin flüchte ich, wenn es mir an Kragen geht? Und die dritte Frage: Freude wird durch ein Fest natürlich sichtbar. Wie wird in meinem Leben meine Freude an Gott sichtbar? Zum Abschluss möchte ich mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Christen und uns als Gemeinden hier in Freiberg unwahrscheinlich lieb hast, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass du jeden hier als König und als Priester siehst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, erwecke unsere Herzen. Erfülle sie mit einer ganz großen Zuneigung zu dir, dass du selbst unsere Freude sein kannst. Danke, dass du uns ausrüstest und stark machst. Und lass jeden von uns hier in seinem Herzen ganz tief deine Liebe, die als Anfangspunkt für alle Veränderungsprozesse steht, ganz doll spüren. Amen.
Wir haben jetzt Amen gesagt und unser Amen soll das Glaubensbekenntnis sein, die gute Reaktion, die uns